Lass mich mit Danke, dass du uns den Glauben schenkst, deine Hand zu fassen. Zu wissen, dass du da bist, dass du uns die Hand entgegenstreckst und dass wir uns wie kleine Kinder von deiner Hand führen lassen dürfen auf deinen Wegen zu dem Ziel, das du mit unserem Leben hast. Danke für diesen Morgen. Danke für dein Wort, das du uns heute Morgen schenkst durch den Bruder. Lass es in unser Herz hineinfallen und an jedem das geben, was er persönlich braucht. Wir schauen auf dich und wir danken dir, dass du uns auch durch den Dienst heute Morgen ein Stück näher führst zur ewigen Heimat. Danke, Herr, für deine Gegenwart, für die Gemeinschaft mit dir und das Erleben und Erleben deiner Gnade. Amen.
Wer seine Bibel dabei hat, der kann aufschlagen, Römer 8. Ich lese mal den Vers 18 und dann spätere Verse ab Vers 24. Dazwischen steht einiges vom ängstlichen Harren der Kreatur. Da haben wir gestern einiges von gehört, gestern Abend. Das ist ein Nebengedanke in unserem Zusammenhang heute, deswegen überspringe ich das. Also 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und dann ab Vers 24. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung, denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. So viel mal. Wer sich am Evangelium freuen will, der sollte Römer 8 lesen. Das ist Ihnen sicher auch schon aufgefallen bei Ihrem Bibellesen. Dieses Kapitel des Römerbriefes strotzt geradezu vor Begeisterung über den Glauben. Da wird so eine Fülle von großartigen geistlichen Dingen gesagt, dass man das mit dem Verstand oft gar nicht fassen kann und das Gefühl manchmal erst recht nicht. Vorher Römer 7, da ging es um die Schwierigkeiten, dem gerecht zu werden, was Gott eigentlich von uns will und dem gerecht zu werden, was wir eigentlich auch selber von uns wollen. Wir möchten es gerne, wollen es und schaffen es doch nicht. Und das ist ein ewiges Ringen. Und dann endet das im Kapitel 7, dass der Paulus dann sagt, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leib? Da ist nichts zu machen mit uns. Und dann kommt dieser Durchbruch, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn der hat uns erlöst von unserem todverfallenen Leib. Der hat etwas Neues in mir angefangen. Der hat seinen Geist in uns hineingegeben. Und nun kommt dieses Begeistern, dieses mitreißende Kapitel 8. Und da voller großartiger geistliche Aussagen, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Also es kann an uns nichts mehr verurteilt, nichts mehr gerichtet werden, wenn wir in Christus sind. Oder wir sind frei vom Gesetz der Sünde und des Todes, Vers 2. Oder Sie kennen diese Verse ja wahrscheinlich alle aus Predigten oder aus dem eigenen Bibelstudium. Oder etwa Vers 11, wo von der Auferweckung die Rede ist, so wie der, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch unsere sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also wir kommen zum ewigen Leben, das hat uns Gott zugesagt, so wie er seinen Sohn Christus auch lebendig gemacht hat. Ja, oder Vers 14 etwa, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Gottes Kinder zu sein. Und diese Gewissheit, Vers 16 etwa, gibt uns der Geist. Das ist nicht eine Gewissheit, die durch Belehrung kommt, weil uns das lange genug vorgekaut worden ist oder durch irgendwelche logischen Schlüsse oder so, sondern der Geist selbst, der Heilige Geist, wirkt in uns diese Gewissheit. Und das ist eine Gewissheit, die viel fester ist, viel sicherer als alles, zu dem wir durch eigene Überlegungen kommen könnten. Und so ähnlich geht es dann nachher auch weiter, später am Ende des Kapitels. Was wollen wir nun hier zu sagen? Ist Christus, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Keiner kann gegen uns sein, keiner kann uns widerstehen, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus stehen, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Und so weiter. Oder der Schluss des Kapitels. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Und man hatte fast den Eindruck, der Paulus ringt nach Worten, weder dies noch jenes, und überlegt, was denn überhaupt noch in Frage käme, was uns von Gott scheiden könnte. Tod oder Leben oder Engel oder Mächte oder Gegenwärtiges oder Zukünftiges, Hohes, Tiefes. Nichts, aber absolut nichts. Es fällt ihm nichts mehr ein. Alles, was ihm einfällt, ist untergeordnet dieser Tatsache. Christus ist in uns. Seine Liebe kann uns nicht genommen werden. Das ist also dieses begeisternde Kapitel. Und nun, was ich jetzt zwischendurch gelesen habe, das steht so in der Mitte dieses Kapitels, das klingt ein bisschen anders. Da klingt die Begeisterung etwas verhalten, könnte man sagen, etwas gehemmt. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. So begeisternd mit dem Evangelium ist das ja nicht immer. Wir erleben doch alle Zeiten, in denen es schwieriger wird, in denen vielleicht unsere Gebete nach unserer Meinung nicht erhört werden oder nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerne wollten oder nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben oder wo uns Krankheit vielleicht lähmt, Schmerzen uns plagen, wo Niedergeschlagenheit, irgendwelche seelischen Lasten uns daran hindern, uns so am Evangelium und an Jesus zu freuen. Solche Abschnitte kennt wahrscheinlich jeder von uns, solche Zeiten in unserem Leben. Aber was die Aussage dieses Abschnittes in der Mitte des Kapitels 8 ist, und darauf wollen wir jetzt ein bisschen zu sprechen kommen, was die Hauptaussage ist, ist die, es stimmt, es gibt solche Zeiten, es gibt Trübsal, es gibt Phasen, in denen die Begeisterung gehemmt ist. Aber trotzdem ist Grund da, dass wir uns freuen können an ihm. Trotzdem sind wir in seiner Hand. Trotzdem sind wir gehalten. Unsere Freude ist verhalten durch die schwierigeren Umstände, aber gehalten sind wir trotzdem durch ihn, der uns in seiner Hand hält. Das zeigt uns Paulus hier in vier Bildern, die wir mal im Einzelnen betrachten wollen. Haben Sie Verständnis für diese vier? Ich weiß, es ist ja üblich, bei Predigen immer drei Punkte zu machen. Bei mir waren es gestern schon vier und heute sind es auch nochmal vier. Aber das liegt vielleicht daran, dass es erstens keine Predigt ist, sondern eher eine Bibelarbeit. Und zweitens steht es einfach so da. Da kann ich nur nichts dran ändern, sonst würde ich was Wesentliches streichen. Also vier Bilder. Und das Merkwürdige daran ist, dass diese vier Bilder gar nicht so ausgesprochen werden als Bilder, sondern sie stehen so ein bisschen im Hintergrund. Man muss ein bisschen nachdenken, dass man drauf kommt. Aber Paulus hat sie offenbar, während er schreibt, vor Augen, vor dem inneren Auge, vier Bilder. Also nicht so, wie gestern haben wir davon gesprochen, etwa der Tempel so ein deutliches Bild ist oder der Ackerbau und so, die Pflanzen und wie wenn man sie begießt und pflanzt und so weiter, sondern etwas verborgenere Bilder. Darauf wollen wir jetzt mal im Einzelnen zu sprechen kommen. Das erste Bild ist das Bild der Waage. Der Waage, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus stellt sich also das Bild einer Waage vor, wo auf der einen Seite in der einen Waagschale all die Schwierigkeiten liegen, die uns so zu schaffen machen. Und das war bei seinen Lesern, bei den Römern, denen er diesen Brief schreibt, sicher so. Und das ist uns, das geht uns genauso. Das sind eben viele Dinge, die uns Sorgen machen, die uns Kummer machen. Da war gar nicht von die Rede, was das für Probleme sind. Er hat ja vorher nur von der Herrlichkeit des Evangeliums gesprochen. Aber er weiß natürlich, dass die Römer auch Probleme haben. Und dann sagt er, ohne das im Näheren zu schildern, was das für Probleme sind, dieser Zeit Leiden. Also das, was ihr alles für Probleme habt, der kann sich aber vorstellen, was das für Probleme waren, denn die Christen lebten ja da in der Hauptstadt Rom, wo sie unter dem Kaiser, dem heidnischen Kaiser waren, und das war nicht so ganz einfach. Die kennen diese alten Geschichten von den Verstecken in den Katakomben und so weiter. Also dieser Zeit Leiden, die ihr auch habt, die Römer, und wir dürfen das für uns nehmen, die wir auch heute haben, die fallen überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Die Herrlichkeit, die Gott in die andere Waagschale legt, die ist ungleich viel schwerer, gewichtiger, wertvoller. Und da senkt sich die Waagschale, sodass die Leiden dieser Zeit, die uns zu schaffen machen, überhaupt nicht ins Gewicht fallen. Sie könnten genauso gut wegfallen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Diese Herrlichkeit, die Gott uns versprochen hat, die an uns offenbart werden soll, das ewige Leben, die Freude in seiner Gemeinschaft, die ewige Gemeinschaft mit ihm. Das ist so wichtig, so großartig, so umfassend, dass man das andere schlicht vergessen kann, was wir in diesem Leben auf uns zu nehmen haben. Natürlich können wir es in diesem Leben nicht vergessen, natürlich plagt es uns auch, aber wir sind ja im Menschen, wir denken eben nur von dieser Zeit aus. Es fällt uns schwer, so auf die Zukunft zu schauen und den Blick auf die Dinge zu richten, die er uns versprochen hat. Irgendwelche körperlichen oder seelischen Probleme zwingen uns geradezu, immer wieder auch an die Gegenwart zu denken. Wir können das nicht alles ausblenden. Aber er erinnert uns dran, denkt doch dran, objektiv gesehen, von Gott aus gesehen, von unserem ganzen Leben aus gesehen, ist das, was auf uns wartet, ungleich viel wichtiger und großartiger und schöner als das, was uns in diesem Leben zu schaffen macht. Freut euch darauf. Und in dieser Freude könnt ihr das mit Geduld ertragen, was ihr in diesem Leben aufgeladen bekommt. Also auf der einen Seite das Leid dieser Welt, was uns zu schaffen macht, auf der anderen Seite die Herrlichkeit bei Gott. Man könnte ja sagen, gibt es aber einen Zusammenhang. Der Zusammenhang könnte darin bestehen, dass Paulus einfach andeuten will, ja, also vergesst das einfach. Es ist einfach so wichtig, dass wir das in dieser Welt vergessen können. Aber vielleicht ist das nicht nur der Zusammenhang, sondern vielleicht ist auch der Zusammenhang der, dass tatsächlich das Leiden dieser Zeit etwas mit der Herrlichkeit zu tun hat, nämlich dass die Leiden in dieser Zeit uns vorbereiten, dass sie etwas zu bedeuten haben für die ewige Herrlichkeit und dass die ewige Herrlichkeit umso größer und gewaltiger ist, je mehr wir in dieser Zeit leiden, weil die Leiden dieser Zeit dazu dienen, uns zurechtzubringen, uns vorzubereiten auf jene Zeit. Man kann das Bild auch ein bisschen erweitern und so verstehen, dass dieser Hebelarm der Waage sozusagen von der Gegenwart in die Zukunft reicht. Die eine Waagschale ist das Jetzt und die andere Waagschale ist das Dann. Das Jetzt spielt keine große Rolle. Es spielt eine Rolle für uns, die wir jetzt leben. Aber die Rolle, die es spielt, ist so gering gegenüber der Rolle, die die Zukunft spielt. Das ist die Hoffnung, da haben wir von gelesen, Vers 24, denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Wir hoffen darauf, aber diese Hoffnung ist nicht die Hoffnung, so wie wir das in unserem Sprachgebrauch kennen, sondern diese Hoffnung in eine griechische Sprache auch schon und erst recht im Sprachgebrauch der Bibel, ist eine Gewissheit auf etwas, was in der Zukunft kommt. Wir wissen, dass es so kommt. Das ist mit dem Wort Hoffnung gemeint. Also nicht so, wie wir denken. Wir hoffen, dass der Regen bald aufhört und im Osten Deutschland, wo es schon so lange trocken ist, hoffen sie, dass es bald wieder zu regnen anfängt. Also das ist so unsere menschliche Hoffnung. Aber die Hoffnung, von der hier die Rede ist, ist etwas anderes. Die Gewissheit, dass etwas kommt, was uns zugesagt ist von Gott. Und darum warten wir darauf in Geduld, Vers 25. Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Geduld ist gefragt, wenn die Leiden dieser Zeit uns zu schaffen machen. Geduld. Das heißt, wir müssen nicht unbedingt so begeistert sein von dem, was uns zugesagt wird, dass wir die Gegenwart vergessen. Das geht auch manchmal schlecht. Manchmal drängen sich die Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben, so existenziell auf, dass wir das nicht einfach vergessen können, dass wir nicht einfach, dass manche Menschen so mit psychologischen Tricks oder so versuchen, uns in eine andere Welt hineinversetzen und uns etwas Schönes hineinträumen, so wie man sich etwa durch einen Film oder ein schönes Buch oder so in eine andere Welt hineinträumt und dann vergisst man seine Zahnschmerzen, während man das schöne Buch liest oder so. So nicht, wir müssen das nicht vergessen. Wir werden das ganz bewusst erleben müssen manchmal, was wir zu leiden haben. Aber in Geduld. Wir wissen, wir können es ertragen, weil etwas ganz Großartiges und Wunderschönes auf uns wartet. Es fällt darum nicht ins Gewicht, was wir in diesem Leben zu leiden haben, weil das andere, was in der anderen Waagschale liegt, die Zukunft, die Herrlichkeit bei Gott, nicht nur viel größer ist, viel gewaltiger, viel mehr Freude vermittelt, als uns das Leben in dieser Welt Leid vermittelt, sondern auch, weil es länger dauert, mal ganz einfach ausgedrückt, weil es die Ewigkeit ist, weil es unendlich ist, eine zeitlose Zeit sozusagen, auf die wir zugehen, während das, was wir in diesem Leben durchmachen, zeitlich begrenzt ist. Darum lohnt sich Geduld. Wir können geduldig warten darauf, dass das kommt, was uns zugesagt ist. Das war das erste Bild, das Bild also von der Waage. Ein zweites Bild ist das Bild von einem Anwalt. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Ein Anwalt in der damaligen Zeit, ein Paraklet, so heißt dieses Wort dafür, also das ist ein Mann, der nicht wie in unserer Zeit das heute üblich ist, ein zweites Staatsexamen abgelegt hat und dann irgendeine Zulassung von der Anwaltskammer bekam oder so, sondern der hatte kein Jura studiert, aber das war ein Redner, ein begabter Redner, der eine Rednerschule besucht hat. Damals war das in der griechischen Welt, der hellenistischen Welt so üblich und war für die Zeit damals eigentlich ein großer sozialer Fortschritt. Wenn man sich vorstellt, irgend so ein Angeklagter, so ein armes Würmchen, der sich nicht ausdrücken kann und der so hilflos da steht und irgendein anderer, der ihn verklagen will, der redet ihn in Grund und Boden und der Richter ist einfach von dem besseren Redner überzeugt. Das ist einfach eine ungerechte Sache. Und darum gab es einfach damals diese Möglichkeit, dass ein Angeklagter sich einen Redner bestellen konnte, der für ihn spricht. So ähnlich wie eben heute der Anwalt, nur dass es damals eben in dem Sinn, in dem heutigen Sinn kein Jurist war. Und dieser Anwalt spricht also nun für den Angeklagten. Wenn Jesus spricht von dem Johannes 15, ich will euch den Tröster senden, da steht dieses Wort, also der Anwalt. Das ist eigentlich nicht ein Tröster, das Wort ist nicht so ganz exakt das, was mit diesem Wort gemeint ist, das Wort Tröster, obwohl das natürlich auch stimmt, dass er auch ein Tröster ist. Aber er ist ein Anwalt, der für uns eintritt, der unsere Stelle einnimmt und damit vor Gott spricht. Der Geist vertritt uns, heißt es hier. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Wir wissen nicht, wie wir vor Gott treten sollen, wie es gebührt, sondern der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Wir müssen nicht unbedingt klare Worte machen. Natürlich wissen wir, was wir beten sollen. Steht hier, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Denken wir vielleicht manche, ach, ich weiß schon, was ich beten soll. Ich habe so viele Problemchen, wenn ich die alle aufzähle, bin ich den ganzen Tag beschäftigt. Also in dem Sinn wissen wir natürlich schon, was wir beten sollen. Aber die Betonung liegt auf, wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Wie wir für Gott treten können. Wir wissen doch, wir sind doch Sünder vor Gott und wir hätten überhaupt nicht das Recht, vor Gott zu treten. Wie gebührt sich's denn, vor ihn zu treten? Wie können wir sündigen Menschen vor dem heiligen Gott unser Anliegen vortragen? Wir wissen nicht, wie es gebührt. Wir wissen auch manchmal nicht, was richtig ist, was wir beten sollen. Ich denke an manche Menschen, die ich kenne, die so schwer krank sind, dass ich manchmal nicht weiß, soll ich dafür beten, dass sie wieder gesund werden oder soll ich dafür beten, dass sie in die ewige Herrlichkeit eingehen. Und es gibt ja viele solche ähnliche Beispiele, werden Sie auch kennen. Wir wissen manchmal nicht ganz konkret, was jetzt das Richtige ist, weil wir ja gerne nach Gottes Willen beten wollen. wissen nicht, was wir beten sollen. Da vertritt uns der Geist. Er spricht für uns. Er redet vor Gott, da wo wir nicht mehr reden können, wo uns die Worte verloren gegangen sind. Und das finde ich auch interessant, mit unaussprechlichem Seufzen. Also es gibt Situationen, wo wir gar keine klaren Worte machen müssen. Der Geist vertritt uns. Es ist hier gar nicht so richtig klar, oder mir jedenfalls nicht richtig klar, ob wir seufzen oder ob der Geist in uns seufzt, vielleicht alle beide wahrscheinlich. Aber da wird geseufzt und wir kennen das sicher alle auch, dass wir manchmal vor Gott einfach nur seufzen können, dass wir einfach nicht die richtigen Worte finden und auch das Gefühl haben, wir müssen jetzt nicht klare Worte finden. Wir müssen die Anliegen, die uns beschäftigen, nicht alle aufzählen. Gott weiß sie ja sowieso. Wir müssen nicht das formulieren, was uns selber nicht mal richtig klar ist, weil wir nicht in unsere eigene Seele so richtig reingucken können. Wir sagen nur, ja, Herr, oder hilf, Herr, oder wir sagen überhaupt nichts, sondern wir seufzen nur vor Gott. Es gibt Situationen, da ist das die einzige richtige und auch für uns hilfreiche Art, vor Gott zu treten. Wir seufzen, das tut der Geist in uns. Der stellt die Verbindung zu ihm her. Manchmal geht es uns ja so, dass wir gar nicht wissen, wie wir die Verbindung zu Gott herstellen sollen, wie wir wieder dieses Empfinden bekommen können, dass wir jetzt mit Gott reden. Sie kennen dieses Wort, das man manchmal so sagt, das Gebet kommt nur bis zur Zimmerdecke. Ja? Also, dass wir nicht wissen, haben wir jetzt die Verbindung zu Gott? Der Geist vertritt uns und wir wissen es, wir dürfen es wissen. Wir haben die Verbindung zu ihm. Manchmal muss man da, wie gesagt, keine Worte machen. Mir fällt da so ein Beispiel ein. Also stellen Sie sich vor, ein Liebespaar sitzt in einer warmen Sommernacht auf der Parkbank und der Vollmond scheint und er rückt vielleicht ein bisschen näher an sie und will ihr so seine Liebe gestehen. Und da sagt sie, ach übrigens, erinnere mich dann, ich muss noch Zwiebeln kaufen und so. Manchmal stören Worte nur, ja. Oder ach, du willst mich küssen? Du, pass mal auf, ich erkläre, wie das geht. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen. Man spitzt den Mund und dann. Manchmal sind Worte auch unnötig, ja? Sie verstehen, was ich damit sagen will. Manchmal sind Worte störend und manchmal sind sie einfach unnötig. Wir dürfen die Nähe Gottes genießen, so wie es Ter Stegen in diesem wunderschönen Vers gesagt hat: Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne Stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Also der Geist ist unser Anwalt. Er spricht für uns, wenn es auch ohne Worte ist manchmal. Er vertritt die Heiligen, so wie es Gott gefällt. Und dazu bekennt sich Gott. Das gefällt ihm. So will er es haben. Was für ein Trost für uns, dass der Tröster den Kontakt zu Gott herstellt, wenn wir ihn verloren haben. Wir sehen Gott nicht, wir hören ihn oft nicht, wir wissen nicht, ob er uns hört, doch er hört uns. Er hört uns und nimmt sich unser an. Uns der Anwalt, der Heilige Geist, stellt diese Verbindung zu Gott her. Das ist also das zweite Bild, der Anwalt. Das dritte Bild ist der Plan. Ein Plan, wonach etwas geschehen soll, was irgendeiner sich ausgedacht hat. Manchmal geht es ja gar nicht darum, was wir und wie wir beten sollen. Das trifft uns vielleicht manchmal so hart, dass wir gar nicht beten können. Der Geist tut es trotzdem in uns. Aber wir sind mit unserem Glauben schwer erschüttert. Auch diese Situation, dieses Leid ist gut und Gott hat einen Plan. Das gehört zu seinem Plan dazu. Das zu verstehen ist wichtig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Vers 28, alle Dinge, auch diese schweren und die unbegreiflichen Dinge, alle Dinge zum Besten dienen. Zum Allerbesten, wie es Gott für uns geplant hat. Alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Sie kennen dieses Bild, das ist oft in Predigten verwendet worden, von dem Teppich, der von der Unterseite ganz verwirrend aussieht. Man kann nicht verstehen, was für ein System dahinter steht. Und wenn man ihn von der richtigen Seite sieht, erkennt man das Muster. Ein moderneres Bild wäre vielleicht auch das von der Platine, dieser gedruckten Schaltung. Inzwischen gibt es das fast auch nicht mehr schon, aber Sie wissen das ja, weil man nicht mehr so Drähte lötet in so einer Schaltung, so quer und kreuz und quer und so, sondern die noch gedruckt, die Schaltung, es geht alles viel schneller zu produzieren. Da müssen natürlich diese Wege, die diese Kabel darstellen, ganz kompliziert sein, weil es nur zweidimensional ist, alles nur gedruckt. Und dann geht manchmal das so um viele Ecken rum, bis es vom Widerstand zum Kondensator kommt oder so. Stell mir das vor, dass manchmal so ein Elektrönchen da durch diese Kabel flitzt mit 300.000 Kilometer in der Sekunde und dabei überlegt, wenn so ein Elektrönchen überlegen könnte, was ist denn das für ein Umstand hier? Mal links rum, mal rechts rum, mal wieder vor, wieder zurück und was soll denn das? Und so, das kann das Elektrönchen natürlich nicht verstehen, weil das alles nur zweidimensional ist. Aber der sich das ausgedacht hat, diese Platine, der schaut von oben drauf und der weiß, warum das so sein muss, damit das Elektronchen, der Strom, da an der richtigen Stelle ankommt. Gott schaut von oben drauf und er weiß, warum wir Umwege machen müssen. Er weiß, warum das so sein muss, was uns so unerklärlich scheint. Bei uns, Nebenstraße von dem Haus, wo ich wohne, da ist im vergangenen Herbst ein Bau errichtet worden, aber nicht so Stein auf Stein, wie man das so normalerweise hat, sondern nur aus Beton alles. Und das war alles ein bisschen seltsam. Da waren so Wände, die so schräg stehen, so in die Gegend und irgendwo schweben so dünne Flächen auf dünnen Säulen da rum und irgendwo sind noch so gekrümmte Wände, da sollen vielleicht Fenster rein, aber die haben so eine gezackte Form wie Blitze und so. Also jeder, der da vorbeiging, ich habe das natürlich so mitgekriegt, die gucken da und schütteln die Köpfe und dann gehen sie langsam weiter und so. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein Weltraumfahrzeug, was da gelandet ist. Inzwischen fangen sie schon an, irgendwo Scheiben einzusetzen und Isoliermaterial anzubringen. Da kriegt es langsam ein bisschen Form, aber fertig ist es immer noch nicht. Wie das so in den ersten Phasen war, schöne Grüße von unserer Versammlung. Wie das so in der ersten Phase war, dieser Betonbau, da hat man uns erzählt, jemand aus der Nachbarschaft hat da gestanden und zu den Arbeitern gesagt, sagen Sie mal, was machen Sie denn da für ein komisches Ding? Und da soll der Polier gesagt haben, ja, das wissen wir auch nicht, wir berichten uns nur strikt nach der Zeichnung. Es gibt einen Plan, es gibt eine Zeichnung und die Bauarbeiter können darauf vertrauen, dass der Architekt, der sich das überlegt hat, einen Sinn darin sieht. Ich hoffe nur, dass es auch ein guter Sinn ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ein schönes Haus wird, wenn es mal fertig ist, aber ist ja mein Problem nicht. Aber irgendjemand hat sich Gedanken gemacht, der hat einen Plan gemacht und so sollen es die Bauarbeiter ausführen. Für unser Leben hat Gott einen Plan gemacht. Er weiß genau, was dabei rauskommen soll, auch wenn wir es nicht verstehen, auch wenn es uns merkwürdig erscheint. Gott weiß es. Alle Dinge, auch die uns merkwürdig und unerklärlich sind, alle Dinge dienen zu unserem Besten. Nicht, weil irgendwie das nochmal glücklich hinausläuft und weil wir das Beste draus machen oder so, sondern weil Gott es so will, weil Gott das Beste für uns vorhat. Alles muss uns zum Besten dienen. Alles hat einen Sinn. Manchmal sind ebenso Umwege nötig, um zum Ziel zu kommen, was er sich für uns ausgedacht hat. Manchmal sind Schnitte nötig, Operationen, um einen Krankheitsherd aus dem Körper herauszuholen. Das tut weh, das ist schmerzlich und ist gefahrvoll, aber es ist nötig. Manchmal ordnet Gott etwas in unser Leben hinein, um uns damit wohlzutun, was uns zunächst schwer ist und Leid zufügt. Es gibt natürlich Beispiele dafür in der Bibel, dass die Gründe ganz unterschiedlich sein können, weshalb uns etwas schwer wird, weshalb wir Wege gehen müssen, die uns nicht einleuchten. Ein Beispiel ist etwa, was der Paulus erzählt, dass er Gott dreimal gebeten hat, er möge den Pfahl aus seinem Fleisch nehmen, was auch immer das war. Man weiß es nicht so genau, irgendeine Krankheit vielleicht oder irgend sonst ein Problem, vielleicht psychischer Art oder was. Und Gott hat zu ihm gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das war also der Sinn dahinter, weshalb Gott ihm dieses Leid geschickt hat. Der Sinn war, er soll schwach sein, damit Gottes Kraft in dieser Schwachheit zur Wirkung kommt. Damit er nicht aus eigener Kraft heraus etwas schafft. Damit er sich nicht was einbildet darauf, was er kann, wie gut er seine Briefe schreiben kann. Reden konnte er ja nicht so gut, haben sie ihm immer wieder vorgeworfen. Aber seine Briefe, die waren sehr gut und seine Gedanken waren scharf und logisch und gebildet und er kannte sich gut im Alten Testament aus, er kannte sich in der zeitgenössischen Philosophie aus und er war ein eifriger, energischer, energiegeladener Mensch und solche Menschen haben natürlich die Gefahr, dass sie sich etwas einbilden auf das, was sie können. Und Gott wollte ihm deutlich machen, es ist nicht das, was du kannst, es ist das, was ich kann. Ich mache es durch dich. Und damit das so richtig klar wird, hat er ihm diese Schwäche gegeben, der Pfahl im Fleisch. Oder denken wir daran, dass manchmal Gott auch, ich habe neulich so einen Bericht gelesen von Leprakranken in einem anderen Land, die sagen, wenn wir diese Krankheit nicht gehabt hätten, hätten wir Gott nicht gefunden, dann wären wir so in unserem Leben vor uns hingetrottet und wir hätten gar nicht nach dem Sinn unseres Lebens gefragt. Aber nun haben wir hier vom Evangelium gehört. Sie sind dankbar für diese Erkrankung. Oder denken wir an die Geschichte in Johannes 9 von dem Blindgeborenen, wo die Jünger Jesus fragen, wer war denn nun der Sünder, dieser Blindgeborene oder seine Eltern? Denn wie er noch nicht geboren war, kann er eigentlich nicht so richtig gesündigt haben oder so. Wer wird denn hier bestraft und was ist der Grund für diese Krankheit, weil sie sich keinen anderen Zusammenhang vorstellen konnten, keinen anderen Grund für diese Krankheit, als dass irgendjemand gesündigt haben muss und dass das darum eine Strafe ist. Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern er hat diese Blindheit auferlegt bekommen, damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wird. Und dann wird dieser Blindgeborene geheilt, also ein Wunder geschieht an ihm. Es kann also ganz unterschiedliche Gründe geben, die uns auch in der Bibel immer wieder gezeigt werden. Nicht alle Gründe, die es geben kann, werden uns in der Bibel gezeigt. Wir wissen auch nicht alles, was der Grund ist für das, was in unserem Leben uns widerfährt. Und damit müssen wir auch zufrieden sein, dass wir das nicht alles wissen. Irgendwann werden wir es mal wissen. Aber eins können wir mit Sicherheit sagen, es dient zu unserem Besten. Gott hat es so vorgesehen. Wenn wir unser Leben in seine Hände gelegt haben, wird er uns nicht im Stich lassen, wird uns nicht einen blinden Schicksal überlassen oder so, denn das gibt es nicht. Er wird uns in seiner Hand behalten und uns zu dem Ziel führen, das er sich mit uns vorgestellt hat. Und das ist immer ein gutes Ziel. Es ist unser Bestes und ist das Beste auch für das Reich Gottes. Diese kleinen Nebenbemerkungen darin, verdeutlichen das nochmal an zwei Punkten. Einmal denen, die Gott lieben, sagt Paulus hier. Also wenn wir Gott lieben, wenn wir auf seine Liebe geantwortet haben, das ist ja eine Liebesbeziehung zwischen Gott und uns, ein Liebesverhältnis, dann kann doch Gott, der uns liebt, der uns so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat, der kann doch da nicht einfach weggucken, wenn wir in eine Krise geraten. Der kann uns auch nicht bewusst in eine Krise hineinstürzen und uns dann vergessen oder so irgendetwas. Wenn Sie einen Menschen wirklich lieben, werden Sie ihn dann völlig vergessen. Und wenn Sie hören, dass er in ein Leid geraten ist, dann werden Sie doch nicht sagen, ach, als er noch gesund war und fröhlich war, da saß ich gern mit ihm zusammen. Aber jetzt, wo er krank ist und so, da kann er mir gestohlen bleiben. Ist das Liebe? Gott liebt uns. Und darum wird er uns immer im Auge behalten, was auch immer mit uns geschieht. Und die zweite Bemerkung, die er dann nochmal anfügt, der Paulus, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Also damit unterstreicht er das ja, wir sind ja berufen. Er hat ja einen Ratschluss gefasst über uns, eben seinen Plan. Und diesen Plan will er auch ausführen. Also alles, was uns widerfährt, alles, was in unser Leben hineingeordnet ist, gehört zu seinem Plan. Er hat uns berufen und wenn er uns berufen hat, dann wird er auch dafür sorgen, dass wir das Ziel erreichen. Darauf können wir uns verlassen. Das ist also das dritte Bild, das Bild vom Plan. Und das vierte Bild, ich möchte mal so sagen, das Bild von einer Kette. Ich lese nochmal diese Verse, die er ausersehen hat, also ab Vers 29, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, Klammer auf, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, Klammer zu, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Ich sehe darin das Bild einer Kette, wo eins am anderen hängt. Wenn er uns ausersehen hat, hat er uns auch vorherbestimmt. Das gehört zusammen. Wenn er uns vorherbestimmt hat, dann hat er uns auch berufen. Und da er uns berufen hat, hat er uns dann auch gerecht gemacht und so weiter und so weiter. Also er hat eine Kette aufgezeigt, wo ein Glied am anderen hängt und die sind unlösbar miteinander verbunden, weil Gott selber es so geplant hat. Schauen wir uns das mal an, was diese einzelnen Worte so aussagen. Die er ausersehen hat, ist das erste dieser Kettenglieder, die er ausersehen hat. Er sah uns vor Grundlegung der Welt. Das ist ja für uns schwer begreiflich, dass wir einfach noch gar nicht da waren und er hat uns schon gesehen. Wie kann das geschehen? Nun, das können wir nur verstehen, wenn nicht das Wort verstehen hier sogar viel zu hoch gegriffen ist. Wir können es nur akzeptieren. Wenn wir wissen, dass eben Gott nicht unserem Ablauf der Zeit unterworfen ist, für ihn ist alles die Gegenwart, das, was für uns Vergangenheit ist und was für uns längst vergessen ist oder was wir einfach nicht mehr ändern können, weil es vergangen ist, das ist für ihn noch Gegenwart. Er kann es auch ändern, er kann es bestimmen und bestimmt es auch. Und was für uns die Zukunft ist, was wir überhaupt noch nicht wissen können, das ist für ihn auch die Gegenwart. Er sieht das alles, er weiß das alles. Dieser Fluss der Zeit, wie er für uns in unserer materiellen Welt selbstverständlich ist, das Einzige, was wir überhaupt von Zeit verstehen können, wie wir uns Zeit vorstellen können, das gilt für Gott nicht, weil für ihn dieser Ablauf der Zeit, dieser enge Fluss der Zeit gar nicht gilt. Für ihn ist Gegenwart und Zukunft immer gleich Gegenwart und die Vergangenheit auch. Er hat uns also, als wir noch gar nicht da waren, nach unseren Maßstäben gesehen, ausersehen. Er hat uns gesehen und hat gesagt, dieser Mensch, und dieser Mensch, und dieser Mensch, der soll mein Kind werden. Der ist vorherbestimmt. Vorherbestimmt, das ist das zweite Kettenglied, Vers 29. Und da wird auch erklärt, wieso vorherbestimmt, nämlich, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes heißt natürlich nicht, dass wir aussehen sollen wie Jesus. Rein äußerlich. Auch sonst gibt es natürlich sehr vieles, was anders ist. Wir sind ja nicht in der Ewigkeit bei Gott gewesen, Mitschöpfer der Welt, wie Jesus es war. Wir haben auch nicht es nötig und könnten es auch gar nicht, für die Sünden der Menschen zu sterben und so weiter. Insofern ist natürlich Jesus etwas völlig anderes. Wir können nicht in dieser Hinsicht ihm ganz gleich sein. Aber es ist hier erklärt, was damit gemeint ist, gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, nämlich damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also in dieser Hinsicht ein Bruder sein. Wir sollen wie Jesus Gottes Kinder sein. In diesem Punkt sollen wir ihm gleich sein. Uns stockt ja der Atem, wenn wir das hören, Brüder Jesu zu sein. Also Jesus ist der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Schwestern sind natürlich immer mit eingeschlossen im biblischen Sprachgebrauch, das wissen Sie. Also der Erstgeborene unter vielen Kindern Gottes soll Jesus sein. Insofern sollen wir ihm gleich sein. Wir sind wie er Kinder des allmächtigen, heiligen Gottes. Großartig. Dazu hat er uns vorherbestimmt. Das soll mit uns so sein. Das ist das Ziel Gottes. Vorherbestimmt und dann hat er uns berufen. Entschuldigung. Das nächste Kettenglied also, die er vorherbestimmt hat, Vers 30, die hat er auch berufen. Er hat uns also angesprochen. Er hat nicht nur gesagt, gut, ich habe das jetzt so beschlossen, das soll so sein. Und dann kommt das irgendwie automatisch über uns, sondern er hat mit uns den Kontakt aufgenommen. Er hat uns angeredet. Du Mensch, du sollst Gottes Kind werden. Du sollst unter diese Brüder des erstgeborenen Bruders oder eine Schwester dieses erstgeborenen Bruders Jesus dazugehören. Wir haben seine Stimme gehört und haben geantwortet. Aber darum geht es in diesem Zusammenhang nicht. Das gehört natürlich dazu, dass wir auf den Anruf Gottes geantwortet haben. Das gehört dazu, aber das ist jetzt gar nicht die Intention, von der Paulus hier redet. Er redet nicht von dem, was wir tun, sondern er redet von dem, was Gott getan hat. Er hat uns berufen. Er hat uns seine Stimme hören lassen. Und diese Stimme war so mächtig und so klar, dass wir gar nicht anders konnten, als darauf zu reagieren. Und die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Also, nun bist du Mensch, hat Gott zu uns gesagt, in meine Gemeinschaft getreten. Und das geht natürlich nur, indem du gerecht bist. Und gerecht ist von sich aus niemand. Also musst du gerecht gemacht werden. Gerecht gemacht durch den Tod seines Sohnes, Jesus Christus am Kreuz. Indem er unsere Schuld seinem Sohn aufgeladen hat. Unsere Schuld, die uns ungerecht gemacht hat. Unrecht, nicht richtig vor Gott. Indem er unsere Schuld auf Jesus, den Gerechten, geladen hat und ihn damit Unrecht gemacht hat und er für diese Schuld gestorben ist, sind wir gerecht geworden, recht vor Gott geworden, richtig geworden vor Gott. Der Schuldbrief ist zerrissen. Nun steht nichts mehr zwischen ihm und uns. Die er berufen hat, die hat er nun auch gerecht gemacht. Wir sind die Gerechtgemachten. Und dann das letzte Kettenglied, die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Die hat er für würdig gehalten, seine Kinder zu sein und an der ewigen Herrlichkeit Gottes teilzuhaben. Die hat er gerecht gemacht, steht hier in der Vergangenheitsform. Also es heißt nicht, die wird er dann auch dermaleinst gerecht machen, sondern er hat sie jetzt schon gerecht gemacht und hat sie jetzt schon verherrlicht. Die Herrlichkeit Gottes, die wir einmal in voller Klarheit bei ihm haben sollen, die ist jetzt schon festgelegt. Die ist schon in uns, auch wenn uns manchmal nicht danach zumute ist. Wir sind verherrlicht, wir sind in der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein Prozess, das dauert bei uns eine gewisse Zeit. Es muss wachsen, zumindest was uns angeht, vor Gott ist das alles geschehen. Gott hat uns ausersehen, vorherbestimmt, berufen, gerecht gemacht und verherrlicht. Das ist abgeschlossen. Das ist so geschehen, wir dürfen das für uns annehmen. Aber dass wir das begreifen, dass das an uns zur Wirkung kommt, dass es sich auch in unserem Leben zeigt, das ist manchmal ein Prozess, der eine Weile dauert. Aber wir können Gott bitten, dass er uns dabei hilft. Und es war ja bei den Römern auch so, Paulus muss das den Römern, seinen Brieflesern auch so erklären, damit sie es begreifen, damit sie das verinnerlichen können, dass sie in ihm verherrlicht sind, in Jesus Christus verherrlicht sind. Das ist ein bisschen schwer, sich das alles so zu merken, diese fünf Kettenglieder. Ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass wir das alles immer so präzise im Kopf behalten. Wir können ja notfalls auch nachlesen im Römerbrief. Aber wichtig ist, dass wir wissen, diese Kette hält. So wie wir, wenn wir tatsächlich eine Kette haben, um eine schwere Last zu heben oder so, vertrauen wir einfach darauf, dass die Kettenglieder in Ordnung sind und dass eins am anderen hängt. Das ist eigentlich selbstverständlich. Da müssen wir nur noch darauf achten, dass oben die Kette richtig fest ist und unten der Haken dran, wo wir unsere Last dranhängen und dass das dann alles stabil ist. Ich denke, so dürfen wir das hier auch sehen. Wir können uns darauf verlassen, dass wir nicht selber dafür sorgen müssen, dass ein Kettenglied am anderen richtig festhängt. Das hat schon Gott besorgt. Wir dürfen es damit trösten, dass Gott den Anfang und das Ende der Kette in der Hand hat, dass Gott es weiß. Es ist ja seine Sache. Er hat uns ja ausersehen. Er hat ja ein Ziel mit uns. Es war seine Vorherbestimmung, seine Berufung und seine Rechtfertigung und die Verherrlichung. Das alles hat ein Ziel. Das ist der Haken am Ende dieser Kette. Ein Ziel, dass wir einmal in seiner Herrlichkeit bei ihm sein werden. Auf dem Weg dahin, durch Leid, durch manche Fragen, durch Trauer, die wir zu ertragen hatten, geht er mit. Das sind so diese vier Bilder, die uns hier vor Augen gestellt werden durch Paulus. Das Bild der Waage, also die Zeit gibt uns hier viel zu leiden, zu tragen, aber die ewige Herrlichkeit ist ungleich viel größer und wiegt viel schwerer. Die Zeit, die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Und dann das Bild vom Anwalt, der Geist vertritt uns, wo wir nicht wissen, wie wir den Kontakt mit Gott aufnehmen sollen. Der Heilige Geist spricht für uns. Er nimmt unsere Interessen wahr, so wie das ein guter Anwalt für einen, der vor Gericht steht, tut. Ein guter Anwalt, der unsere Sache vertritt vor Gott. Und dann der Plan, der Ratschluss Gottes. Wir wissen, dass alle Dinge, die in unser Leben hineingeordnet werden, von Gott hineingeordnet werden. Und alles hat ein Ziel, das unserem Besten dient. Und schließlich dieses Bild von der Kette, wo eine Handlung Gottes an der anderen hängt und eine Handlung die andere zur Folge hat, unausweichlich, das ist so nach Gottes Plan vorgesehen. Und das Ziel ist nicht mehr zu verfehlen, weil er es sich so vorgenommen hat, weil er es so im Auge hat. Begeisternd geradezu. Und wenn man das sich so vergegenwärtigt, dann kann man verstehen, was Paulus damit sagen will. Diese Begeisterung, die in Römer 8 so deutlich wird, wird sicher manchmal gehemmt und wird belastet durch manches, was uns so beschäftigt. Aber wenn wir uns das so klar machen, können wir trotzdem jubeln, können wir trotzdem fröhlich sein, weil er uns hält. Und er sagt dann weiter im Vers 31, ich habe das nicht mehr dazu gelesen, was wollen wir nun hierzu sagen? Also was schließen wir daraus? Was ist das Fazit von dem Ganzen? Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Ja, wer kann dann noch wider uns sein? Wenn das alles so stimmt, dass er seinen Geist in uns gibt und die Verbindung auf diese Weise zu uns hält und dass er uns erwählt hat und die Zukunft für uns schon festgelegt hat und dass alles diesem guten Ziel mit uns dient, ja, was kann uns dann noch passieren? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Ich weiß nicht, kennen Sie dieses amerikanisch Versteigern? Das ist so, das macht man manchmal bei so Wohltätigkeitsveranstaltungen, kein richtiges Versteigern, so wie wenn man bei Sotheby's ein Renoir steigern will oder sowas. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen ersteigert haben, aber da bietet man eben und der das meiste geboten hat, der kriegt das Ding und der nicht mithalten konnte, der behält aber natürlich sein Geld. Und beim amerikanisch Versteigern ist das anders. Da verliert man dann sein Geld. Also man legt immer noch mal was drauf und dann legt der andere noch was drauf. Und alles, was sie zusammengelegt haben, geht nachher für einen wohltätigen Zweck. Das macht man nur, wenn es um wohltätige Zwecke geht. Sonst würde das auch kaum jemand so richtig machen. Aber der Gedanke dahinter ist, dass die Einzelnen, die sich bei der Versteigerung, der amerikanischen Versteigerung beteiligen, immer denken, jetzt habe ich schon so viel draufgelegt, wenn ich jetzt noch ein bisschen drauflege, dann kriege ich es vielleicht auch, was ich haben will. Also an diese Art des amerikanischen Versteigerns denke ich, wenn ich das hier so lese, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. Das ist ein Opfer, das Gott gebracht hat. Das größte Opfer, das man sich vorstellen kann. Er hat seinen eigenen Sohn, ein Teil der Gottheit, der Mitschöpfer der Welt, der mit Gott, dem Vater, in einer ewigen Liebesbeziehung steht. Den hat er hingegeben, Mensch werden lassen unter diese armseligen Würmer da auf der Erde und hat ihn noch schweres Leid tragen lassen, verspotten lassen und schlachten lassen am Kreuz, dahin gegeben, um uns zu retten. Nun hat er so viel gegeben und hat Gott so viel geopfert, um uns zu retten. Und sollte nun noch irgendeine Kleinigkeit fehlen, irgendein Problem uns zu schaffen machen, sollte Gott das nicht auch noch lösen. Also nun hat er so viel geopfert, dann wird er doch das auch noch tun, um uns zu retten, um uns zurecht zu bringen. Wie sollte er uns mit ihm, mit diesem größten Opfer, das man sich denken kann, nicht wirklich alles schenken? Gott ist hier der gerechte Mann. Vertiefen Sie sich ruhig immer noch mal in dieses achte Kapitel unter diesen Gedanken. Ich bin gewiss, so schließt Paulus, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur, es ist ja alles eine Kreatur, weil Gott ja alles geschaffen hat, alles ist Kreatur Gottes, weil er am Anfang steht und ohne ihn gäbe es nichts, dass keine andere Kreatur, kein Problem, nichts uns von der Liebe Gottes scheiden kann, die er uns in Jesus Christus bewiesen hat, der unser Herr ist. Amen.
Vater im Himmel, du bist ein wunderbarer Gott, der eine ganze Herrlichkeit in Worten niedergelegt hat, die für uns zu einem fassbaren Bild werden, an dem wir deine Gedanken erkennen und begreifen können. Schenk es uns, dass wir uns einfach hineinfallen lassen in dein Wort, uns aber auch die Augen öffnen lassen von dir, um zu sagen, was du mit den Stricken der Worte vor unsere Augen hingemalt hast. Und lass uns immer hinschauen auf die Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Lass uns nicht den Rahmen sehen und die Leinwand und die Striche, sondern das fertige Bild dessen, was einmal sein wird, in dir. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du uns auserwählt hast, dass wir daran teilhaben dürfen, als deine Kinder mit deinem geliebten Sohn. So segne doch diese Stunde heute Morgen, dass sie Frucht bringen für unser Leben, für Zeit und Ewigkeit. Amen.